So, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch heute Abend zu unserem Shiur Maharal zu Parasha. Diese Woche haben wir den Abschnitt Truma. Das heißt, dass ganz, ganz, ganz viele Leute Reden halten werden zu Spenden, Zeitspenden, Geldspenden, Institutionen errichten, also ganz, ganz viele Leute. Und wir werden ein bisschen davon abweichen. Dann können wir mal sehen, dass das alles von den gleichen Konzepten können wir sogar eine breitere Palette an Konzepte thematisieren. Am Anfang der Parasha, Vaydaber Hashem el Moshe Limor, und der Ewige sprach zu Moshe, sagend, Daber al Bnei Israel, ich spreche zu den Kindern Israel, wie Kuli Truma, dass sie mir eine Hebespende nehmen. Interessant übrigens. Das ist jetzt nicht, was ich im Maharal thematisiere, aber nur zu betonen. Eigentlich, wie Yitnuli Truma, sie sollen mir eine Spende geben. Nein, das steht nicht. Wir geben nicht zu Gott. Gott hat schon alles. Gott ist der Schöpfer. Gott hat alles. Sie nehmen für mich. Und ja, wenn wir geben, kommt es mal vor, dass wir eigentlich selbst bekommen. Sie sollen mir so eine Truma nehmen. Me'et kol ish asher yidvenu libo, tikhu et trumati, von jedem Menschen, dessen Herzen ihn zu dieser Großzügigkeit bewegen wird, sollt ihr meine Hebe nehmen. Vesota Truma. Das ist die Hebespende. Vesota Truma Shertikum Eitam, das ihr von innen nehmen sollt. Zahav Vachesef Unchoshet. Gold, Silber, Kupfer, Bronze. Utrelet und Blauwolle. Vargaman und Purpurwolle. Vetulat Shani und rote Wolle. Veshesh und Leinen, Veizim und Ziegenhaare. Vorot Elim Meodamim und rot gefärbte Ziegenbockfelle. Vorot Techashim. Das ist eine gute Frage, was Techashim sind. Hier gibt es eine interessante Übersetzung, die nicht zwingend die beste oder die einzige ist. Man kann darüber argumentieren. Das heißt hier Sea Cow Hides. Ich kenne Seelöwen und Seehunde. Ich bin mir nicht ganz sicher, was eine Seekuh ist. Aber vermutlich macht es Mu und gibt es Milch. Vaatze Shittim, also ich hätte eine andere Übersetzung vorgeschlagen. Vaatze Shittim und Zedernholz. Shemen Lamaor, Öl für das Leuchten. Besamim le Shemen le Mishra le Ktorat Asamim. Wohlriechendes Gewürz für das Salböl und für das Weihrauch. Avne Shoam, Avne Miluim. Shoam Steine und Steine, die gesetzt werden sollen. La Ephod, La Choshen für das Ephod und für die Brustplatte. Was Tuli Mikdash, sie sollen mir ein Heiligtum machen. Veshachanti Betocham, ich werde in ihrer Mitte ruhen. Interessant, nicht Vasuli Mikdash, Veshachanti Bo. Sie machen mir ein Heiligtum und ich werde dort innewohnen. Gott braucht kein Haus. In den sehr schönen Worten von Obrabiner Sachs, Zichrono Livracha, Gott wohnt nicht, God does not live in the building, he lives in the builders. Nicht das Gebäude, sondern die, die es bauen, die sind die, die Gott empfängen. So, das ist Chumash. Jetzt werden wir uns auf dem Anfang in Rashi konzentrieren. Hier haben wir Rashi. Was ist Truma Hafrasha, was man aussondert? Ja, Frischuli Memonam Nedava, sie sollen mir Geld als Spende aussondern. Yidvenu Libo, ja, was ist das gutgiebige Herz? Ja, das kommt von Nedava. Gut. Behi Lashon Ratzon Tov, das heißt der einen guten Willen hat. Und jetzt ist der Hammer. Tikhu et Trumati, ihr sollt meine Hebespende nehmen. Amu Abotenu, unsere Weisen, haben gesagt, Shalosh Trumot Amurot kann. Wir finden hier drei Trumot, drei verschiedene Spenden. Woher weiß Rashi das? Sehen wir noch. Achat, eine Spende, eine Hebe. Trumat Beka Lagulgolet, das Hauptgeld. Ja? Ein Beka, ein halber Shekel pro Kopf. Shenaasu Mehen Ha'adanim. Das war eine einmalige Steuer von einem halben Shekel pro Kopf, von dem man die, der Mishkan war ja aus stehenden Holzbretten gebaut. Ja, wenn man eine russische Blockhütte baut, dann liegen die Bäume, die Äste. Ja? Aber hier waren sie stehend. Und unten gab es einen Sockel, so eine Art, eine Schuh aus Metall. Die war aus Silber. Diese wurden aus diesem Kopfsteuer gemacht, aus diesem einmaligen Kopfsteuer. Kumoshem Furashbe Elepkude. Das ist, was erläutert wird, was gelehrt wird im Abschnitt Pekudeh, im letzten Abschnitt des Buches. Wachat und eine andere Spende, Trumat HaMizbeach, dass man jährlich einen halben Shekel gespendet hat. Beka Lagulgolet, wiederum einen halben Shekel pro Kopf, ein Beka. Lakupot, das hat man in wie heißt es, Dakar-Buchsen, aber ganz großen, ja, Spendebuchsen hineingelegt. Liknot mehen korbanotzibu, damit man damit die öffentlichen Opfer, die im Namen des ganzen Volkes gebracht werden, kaufen soll. Alle sollen daran beteiligt sein. Wachat, oder alle Familien, ja, Wachat und noch eine Steuer, Trumata Mishkan, ja, das ist, was wir hier haben. Diese Hebespende, um das Stiftzelt zu bauen. Im Gegenteil zu den zwei ersten, wo der Beitrag jedes einen Personen festgelegt war, ist hier Nidvat Kolechat Vechat, jeder hat gegeben, was er großzügig spenden wollte. Sheit Nadvu Shloshes Redvarim, sie haben Amurim Beinyan. Die 13 verschiedenen Materialien hat man gespendet, wie wir sie gerade gelesen haben. Zahav, Kesef, Nechoshet und so weiter. Kulam Utzvachul Melechat HaMishkan. All diese Materialien, diese 13, brauchten wir für das Werk des Stiftzeltes. Olebig de Kuna, oder um die Kleider der Kohanim herzustellen. Keshete de Dagdegbein. Also wenn man genau schaut, wird man sehen, dass 13 Materialien im Einsatz waren. Gold, Silber, Kupfer, Bronze, Wolle, blaue Wolle, Purpurwolle, rote Wolle, Leinen und Ziegenhaare, also sind 5 mit 3 ist 8. Dann haben wir die gerötete Ziegenbockfelle und die Felle von diesem Tier Tachasch. Das sind insgesamt schon 10. Waze Shittim und diese Zedernholzen. Und Shemen, Öl und Besamim. Ja, auf den Schaum, auf dem Miloim gibt es auch noch. Also sind insgesamt 15. Wie kommt der Rashi durch? 1, 2, 3. Ich glaube, er zählt diese als Wolle einfach, die drei Farben. Sonst geht's nicht aus. Gut. Jedenfalls, da haben wir Rashi und jetzt wollen wir uns im Maharal vertiefen und sehen, was er daraus macht. Er sagt Maharal, erstens, woher wissen wir, dass es drei Arten Trumot gibt? Sehr einfach, es steht dreimal Truma, Vikuli Truma, also hier. Vikuli Truma, sie sollen mir eine Truma nehmen. Tikhuet Trumati, ihr sollt nehmen die Truma. Ja, dreimal steht hier Truma. Deutlich. Warum wiederholt sich die Tora? Die Tora wiederholt sich nicht, nach dieser Erklärung, wiederholt sich die Tora nicht, sondern sprechen wir hier von drei unterschiedlichen Spenden. Also, Solange wir das hier nicht explizit gemacht hatten, konnten wir Rashi so lesen, dass er nicht direkt mit dem Text der Torah verbunden ist, sondern Rashi sagt, es gibt verschiedene Arten Spenden. Diese Spende ragt heraus, weil es keine Fixspende war. Es war keine Steuer, sondern sie war freiwillig. Jeder hat so viel oder so wenig gegeben, wie er wollte. Ja? Das wäre eine Bemerkung bezüglich dieser Hebespende. Aber Maharal zeigt, was durchaus total vernünftig ist, dass wenn Rashi sagte, dass es drei verschiedene Hebespenden gab, dass Rashi nicht meinte, ja, ich habe es ein bisschen rundgeschaut, wo es noch was Ähnliches gibt, sondern Rashi reagiert darauf, dass die Tora sich wiederholt. Dreimal steht, dass man die Hebespende nehmen soll. Das hat ja auch gereicht. Und das heißt, der Bnei Israel, wie Guli Truma, Met Kolish Asher Idvenu Libo, Saab, Achesv und Choshes und so weiter. Man hätte sich ein paar Worte sparen können. Weshalb? Wiederholt sich also die Tora? Und die Antwort ist, dass wir hier drei verschiedenen Hebespenden thematisieren. Und das Problem, das jetzt entsteht, ist, dass wenn diese Idee von drei Spenden auf dem Text der Tora, auf dem genauen Text der Tora basiert, dann darf man ja die Frage stellen, was die Verbindung zwischen den drei ist. Es ist ja nicht mehr einfach Rashi, der versucht, das Begriff Truma zu erklären, weil es auch noch Machzita Shekel gibt. Nein, hier haben wir dreimal das Wort Truma und das Verb Tikhu. Und hier werden sie alle zusammengebracht. Und in diesem Fall vermutet man, wundert man sich, es müsste ja einen Zusammenhang geben. Aber welcher ist dieser Zusammenhang? Lamais kir shal trumot, weshalb erwähnt die Torah hier andere Trumot? Also sagt Rashi, bringt es, weil es in der Torah ist. Aber warum? Deinam shaychim lekan, die haben ja hier nichts zu suchen. Die Spende für die Adanim, das war eine operative Spende, das ist nicht die hier. Hier haben wir die freiwillige Spende. Es gab auch für den Bau des Stiftzeltes eine Pflichtspende, die ist in Pekudeh. Und die Spende für die Instandhaltung des Opferdienstes, die ist in Parshat Kittisa. Weder noch haben mit der Bau, mit der Anfertigung des gesamten Mishkans zu tun. Ja, die Adanim noch ein bisschen, weil es ja eine der Elementen von Mishkan sind. Aber das andere ist eine operative Spende. Eine Spende für die Instandhaltung, nicht eine Spende für den Bau. Also, was suchen Sie hier zusammen? Lama iskir shatumot. Warum werden Sie erwähnt? Und dann kommt Maharal und sagt etwas, das wir jetzt nicht anschauen. Wir werden Maharal glauben, dass er das hier sagt. Oder Sie glauben mir. Nämlich, es gibt verschiedene Arten Finanzierungen von öffentlichen Werken. Es gibt Spenden und es gibt Steuer. Und da sagt er, Lefi asher amarnu lemala, oben, ja, zu Pasuk Gimel, hat Maharal, wir sind jetzt bei Pasuk Gimel, aber oben haben wir erwähnt, das war's, Shetrumat Chova Kodemet. Es gibt ja verpflichtende Spenden, diese halbe Schkalim. Davon konnte man sich nicht befreien. Man musste es geben. Was tut jemand, der die Wahl hat? Ich habe nicht genug Geld. Entweder gebe ich einen halben Shekel für die Instandhaltung des Opferdienstes oder einen halben Shekel als Spende, damit wir das Stiftzelt bauen. Was mache ich jetzt? Große Frage. Ja? An einer Seite könnte man sagen, dass das Stiftzelt überhaupt zu bauen selbstverständlich Vorrecht hat, weil ohne Stiftzelt es keinen Opferdienst gibt. Man könnte auch sagen, das Stiftzelt zu bauen hat Vorrecht, weil es eine bleibende Sache ist. Das wären Argumenten. um diese Spende vorzuziehen. Es gibt auch Argumente dagegen. Ich meine, die Idee ist, dass das andere eine Steuer ist, dass alle es geben. Es ist eine Pflicht. Man muss zuerst seine Pflichten nachleben. Also welches ist es? Die Antwort des Marals ist, She'ein svara she'iten she'nedava kodem. Es ist nicht überzeugend zu sagen, dass es dem Menschen frei steht, um die freiwillige Spende zu geben, ja, an der Stelle, dass er seine Pflichten erfüllen soll. Zuerst erfüllt man seine Pflichten. Vor dass man dazu kommt, um all diese 13 Materialien zu spenden, muss man zuerst seine Pflichten nachleben. Das ist auch eine typisch jüdische Sache. Wir suchen die Pflichten zuerst. Wir wollen die Pflichten kennen, sie wahrnehmen. Erst nachher kommt der freiwillige Ansatz. Und das sagt hier Maral, eine erste Antwort auf der Frage, weshalb diese Trumot hier stehen, ist, damit die Menschen verstehen sollen, ja, Vesota Trumasha Tikumeitam, das ist, was du auch noch nehmen sollst von den Bnei Israel, die Spenden kommen, die 13 Materialien. Aber zuerst hat man diese Truma und diese Truma zu zahlen. Erst nachher kann man die freiwilligen Spenden machen. Das ist die erste Antwort des Maral. Aber Maral hat für uns noch eine zweite Antwort. Yesh baze od davar muflag b'chochma. Es gibt hier eine sehr tiefsinnige, sehr gescheite Sache, die man hier erwähnen kann. Nämlich de elu shalosh trumot shayachim ze laze. Die drei Hebespenden sind innig miteinander verbunden. Ein ha'achat b'lo ha'acheret. Die eine kann nicht ohne der andere. Wir brauchen alle drei Spenden. V'chulam im ka'achat und alle vereinigen sich zu einem Block. Warum? Sagt er. Weshalb befiehlt der liebe Gott, dass man gerade jetzt ein Stiftzelt bauen soll? Es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Maral wird eine Antwort geben, die auf den ersten Blick schwer verständlich ist, auf den zweiten Blick sehr bekannt und doch verständlich ist. Nämlich, Vainyanu, das Thema hier ist, Kikashera, ja, Melechet Amishkan, Kaparal Masegel. Wofür hat man das Werk des Stiftzelt gemacht? Um die Verzeihung zu erwirken, die Sühne zu erwirken für die Sünde mit dem goldenen Kalb. Wie es in unseren Weisen heißt. Entschuldigung, das mit dem goldenen Kalb lesen wir ja erst in 2 Wochen, nicht jetzt. Was hat das Stiftzelt mit dem goldenen Kalb zu tun? Das goldene Kalb kommt noch, leider. Die Antwort ist, dass wir eine schwere, komplexe Progression der Texte haben. Wir haben einerseits Parshat Truma und Parshat Tetzaveh, die vor der Sünde mit dem goldenen Kalb kommen, in denen befohlen wird, dass man das Stiftzelt machen soll. Moshe kriegt das Befehl. Dann kommt die Sünde mit dem goldenen Kalb im Abschnitt Kittisa. Und dann wird diese Mitzwa oder diese werden diese Mitzvot umgesetzt. Und wenn man genau nachrechnet, dass Moshe 3 mal 40 Tage auf dem Berg war, beziehungsweise 40 Tage auf dem Berg, 40 Tage in seinem Zelt weit entfernt vom Volk und 40 Tage wieder auf dem Berg, dann gibt es zwischen der Offenbarung am Berg Sinai und dem Tag, an dem Moshe sagte, euch wurde verziehen, weil Moshe musste ursprünglich nur 40 Tage auf dem Berg sein, da aber am Ende der 40 Tage das Volk sich mit dem goldenen Kalb versündigte, hat Moshe 2 mal 40 Tage um Gnade vor Gott für das Volk gebetet. Das heißt, die völlige Verzeihung kam, als er nach 120 Tagen herabkam. Und wer nachrechnet, wird entdecken, dass 120 Tagen ab Schavuot Yom Kippur ist. Yom Kippur ist der Tag, an dem sich die Verzeihung für die Sünde mit dem goldenen Kalb jährt. Yom Kippur ist nicht nur der Versöhnungstag, Yom Kippur ist auch, ja, Pessach hat ja zwei Aspekte, mehr wie zwei, zwei Hauptaspekte. Es ist das Fest der Befreiung, also es hat einen historischen Element, die Erinnerung an einen Anlass, und es ist Chag Aviv. Es ist das Frühlingsfest, als man gerade das Getreide gesät hat, beziehungsweise das erste Getreide, die Gerste, geerntet hat. Shavuot ist Chag Matan Torah, erinnert an ein historisches Ereignis. Und es ist auch Chag Katzir, als die Weizen, die das Getreide geschnitten wird. Sukkot erinnert ebenfalls an ein historisches Ereignis, nämlich, dass wir 40 Jahre in Hütten weilten, während wir in der Wüste waren. Und es hat auch eine zyklische landwirtschaftliche Bedeutung, nämlich Chag Asif, als wir die gesamte Ernte des Jahres heimbringen, also auch alles Obst. Daraus ergibt sich, dass die drei Wallfahrtfesten jeweils zwei Deutungen haben. Eine zyklische Deutung, die mit der Jahreszeit verbunden ist, und eine historische Deutung. Sie erinnert an ein Ereignis. Auch Rosh Hashanah so. Rosh Hashanah ist der Tag, an dem wir gerichtet werden. Rosh Hashanah jährt sich auch die Erschaffung des Menschen. Deshalb sagen wir zu Rosh Hashanah, zu Musaf jeweils nach dem Schofarblasen, Hayom Harat Olam, heute ist die Welt erschaffen worden. Das meinen wir damit. Der Mensch ist erschaffen worden, so Rosh Hashanah. Was ist mit Yom Kippur? Auch Yom Kippur hat die zyklische Deutung, dass uns verziehen wird, und hat eine historische Deutung. In Erinnerung an der Verzeihung der Sünde des goldenen Kalbes. Und da fällt auf, dass die Verzeihung, als die Verzeihung verkündet wird, wird auch gleich verkündet, dass man das Mishkan bauen soll. Und man fängt unmittelbar an zu bauen. Das heißt, es gibt notwendigerweise wenigstens eine koinzidente Beziehung zwischen dem Bau des Stiftzeltes und der Verzeihung der Sünde des goldenen Kalbes. Und da kann man verstehen, eigentlich, wie die beiden vielleicht nicht nur zufällig, sondern tatsächlich miteinander verbunden sind. Eigentlich haben wir hier eine große Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, wir haben sie letztes Jahr thematisiert in unserem Shiur zu Ramban, ob die Parshiot hier nicht in der richtigen Reihenfolge stehen, wie so häufig Rashi behauptet, sondern es wird aus irgendeinem Grund Parshat Truma und Tzaveh werden vorgezogen. Aber eigentlich geschah zuerst die Sünde mit dem goldenen Kalb und erst nachher kamen die Mitzvot, das Stiftzelt zu errichten. Das ist Rashi. An der anderen Seite haben wir Rabban. Rabban ist der Meinung, dass alles in der korrekten chronologischen Reihenfolge ist. Eigentlich hätten wir unmittelbar das Mishkan bauen müssen, aber das haben wir nicht getan, weil wir beschäftigt waren mit der Sünde und dann mit der Sühne. Ja? Und deshalb hat sich das verzögert. Zwei verschiedene Arten und Weisen, sich damit auseinanderzusetzen. Rav Menachem Leibtag hat übrigens vorgeschlagen, dass beide Meinungen nicht so weit auseinander sind, denn eigentlich ist es wohl möglich, dass ursprünglich der Plan von Ramban stimmt. Wir hätten ursprünglich die Mitzvot bekommen, sowieso, weil das sehr wichtig ist, aber hätten nicht die Mitzvah gehabt, das Stiftzelt zu bauen, sondern hätte die Mitzvah gehabt, nach Eretz Israel, unmittelbar nach Eretz Israel zu gehen und in Israel das Beit HaMikdash zu bauen. Da wir aber uns an den Sündenen Kalb, an das Sünde, goldene Kalb, Entschuldigung, an das goldene Kalb versündigt haben, deshalb konnten wir nicht warten, bis wir ein Beit HaMikdash bauen. Es war zu gefährlich und daher hatten wir plötzlich die Mitzvah jetzt schon das alles umzusetzen. Für uns ist wichtig, dass die Meinung von Rashi eine vernünftige ist und dass diese von Maharal vertreten wird. Deshalb sagt Maharal, wir haben die Mitzwa, das Stiftzelt zu bauen, deshalb bekommen, ob, wie Rashi das, Entschuldigung, Rashi sagt es nicht deutlich. Rashi sagt, macht zwar die Verbindung, aber es ist nicht ganz deutlich. Ich müsste es so sagen. Entweder wie Rabbiner Hirsch Rashi auslegt oder wie Rabbiner Leibtag Rashi auslegt. Macht nicht aus. Nach beiden Erklärungen ist die Mitzwa, dass man das Stiftzelt wenigstens jetzt bauen soll oder überhaupt, eine Wiedergutmachung, eine Mitzwa zur Sühne nach dem Egel. Und sagt Maharal, beim Egel haben unsere Vorfahren sich auf verschiedenen Arten und Weisen, auf verschiedenen Stufen sich versündigt. Denn man kann eine Sünde aus Versehen machen. Man tut etwas. Am Schabbat klingelt das Telefon. Man hat vergessen, das Schabbat ist ein Moment vergessen. Quasi automatisch das Telefon abgehoben. Hallo, wer ist? Ja, und dann erinnert man sich, jetzt ist Schabbat. Das ist mir vor 20 Jahren geschehen, mehr, 24 Jahren, an einem Schabbat nach Mittag, glaube ich, wo ich sehr tief geschlafen habe und plötzlich klingelte das Telefon. Und ich glaube, es war Pessach. Und ich bin dann plötzlich aufgewacht und habe selbstverständlich nach dem Telefon gereicht. Und wie ich das Telefon in der Hand habe, wache ich richtig auf und denke, was ist heute? Heute ist ja Schabbat. Und ich habe das Telefon in der Hand. Ja, also das ist mir vor 24 Jahren geschehen. Und das ist mit Tat. Maharal betont, alle unabsichtlichen Sünden sind immer Tatessünden. Man hat getan, man hat nicht nachgedacht. Aber es gibt auch die Sünde mit der Gedanke, mit dem Denken. Wieso? Wenn die Menschen daran glaubten, dass der Egel irgendwelche Bedeutung hat, das ist eine Sünde, Bemachshava. Und dann gibt es eine dritte Stufe, die beide vereint, wenn man Opfer bringt. Wenn man Opfer für den Egel bringt, ja, vor dem Egel bringt, dann ist das die Machshava, die Gedanke, man glaubt daran, man tut die Sünde auch Bemaase, indem dass man schächtet und opfert. Und die beide vereinen sich, indem man ja die Absicht hat, das Opfer dem Kalb zu bringen. Und dafür brauchte man drei verschiedene Sühnen. Deshalb sagt Maharal drei verschiedene Trumot. Vetzivalahem. Gott hat befohlen, Am Israel befohlen, Gimel Trumot, drei verschiedene Hebespenden. Neged ha-Nefesh va-Guf va-Mamon. Interessant ist, er teilt das erstens, teilt das ein als, ja, als Gedanke und Tat und so weiter. Und dann macht er diesen Sprung, ich muss das hier zeigen, eine Sekunde. Maase hier, sagt er, die Tat, Shayuzofchinlo, dass sie geopfert haben. Genau davor steht, dass sie daran geglaubt haben. Mechelek ha-Nafshi, ja, der seelische Teil, Shua Machshava, das ist das Denken. Die glauben, dass der Egel eine richtige Sache ist. Und die erste Sache ist, Hatu Israel, ja, und Avodah Zarah, ja, dass sie ihm gedient haben. Es gab die Taten, es gab die. Und entsprechend gibt es diese drei Trumot. Achet b'maase, eine Sünde, die mit Taten, das Opfern gemacht wird. Dafür muss man Klima'ase machen, man muss die Gegenstände des Mischkans bauen. Ja, das ist Maase. Und da sagt der Efschar, was ich erwähnt habe früher, sheyichtab lo maase. Man kann ja sündigen, ohne dass man etwas tut. Oder wenn man Shogeg ist, genau umgekehrt, ja, dass man ohne Machshava ist. Aber er sagt, es ist möglich ohne Taten, sondern mit Machshava. Er sagt, Efshar shechtab lo machshava. Man kann ja ohne Denken sündigen. Kasher yechtab shogeg, wenn man unabsichtlich sündigt. Der unabsichtlich sündigt, ist Belo Machshava, ohne zu denken. Die Handlungen der Körper tut die Sache. Wie Israel hat über Machshava, sie haben auch mit dem Denken, über Masse Egel, was sie in Egel gemacht haben, das ist die Stufe von der Avodah Zarah. Und wir Chatubim Monam, auch mit ihrem Geld haben sie gesündigt. Und deshalb, ja, weil sie gegeben haben. Sie haben gespendet, damit man überhaupt genug Gold hat, um dieses Kalb zu machen. Darum sagt er, dass man die verschiedenen Stufen, es gibt diese Typologie der Sünde für Nefesh, Guf und Mammon. Nefesh denken, Guf handeln, Mammon, was man dann verursacht, ohne es selbst gemacht zu haben. Ja? Und jetzt sagt er so, wie Dua, es ist ja bekannt, Kichol bnei Adam, Shavin beguf und benefesh. Ja? Alle Menschen haben etwas gleich. Wir haben analoge Körper und wir können alle denken und so weiter. Ja, jeder hat, ja, normal, sei es denn, es ist etwas Schreckliches geschehen. Oder es gibt einen Geburtsfehler, haben Menschen in der Regel zwei Hände, zwei Arme, zwei Beine, ja. Ene hat die Termina Schiri, aber sind gleich. Kemosche Schlaze, kenne ich Schlaze, im Dali Maschir. Reiche Menschen haben zwei Hände, nicht mehr. Arme Menschen haben zwei Hände, obwohl sie nicht viel Geld haben. Macht nicht aus, ja. Lachach, deshalb, aber besteht Rumor bezüglich zwei der drei Spenden, Sheyu Shavim. Macht Zita Shekel, dass alle gleich sein sollen. Da wir in bestimmten Hinsichten alle gleich sind, wir können alle denken und sind alle diesem Risiko ausgesetzt, dass wir mit dem Denken sündigen. Deshalb eine Truma für das Denken. Und wir haben alle einen Körper, mit dem wir handeln können. Eine Truma für das Denken. Eine Sünde war ja, dass man Opfer gebracht hat. Deshalb ist eine Truma, dass wir die Opfer zu Gott finanzieren. Nicht zum Egel, zu Gott. Und also das steht auch für, und dass man, und da aber der es auch in manchen Hinsichten, insbesondere weil Geld gespendet wurde, sind reich und arm nicht alle gleich beteiligt gewesen. Deshalb, ja, ist es wichtig, dass es eine Truma gibt, wo wir nicht alle gleich sind, sondern jeder kann geben, was er kann. Da, noch sagt der Maharal, es gibt verschiedene Kommentatoren, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, weshalb wir einen halben Schekel geben sollen. Und es hat sicher verschiedene Deutungen. Einen halben Schekel, um jährlich die Tempelkasse zu finanzieren, damit die öffentliche Viele Antworten wurden gegeben. Einmal, dass da die zwei Hebel über für die Körper und für die und darin sind wir alle menschlich. Deshalb haben, und wir brauchen ja beide, also der Körper ohne Seele ist tot. Eine Seele ohne Körper ist im Himmel. Beide zusammen machen den ganzen Schecker. Wir brauchen beide Hälfte. Ja, wie Adua, es ist bekannt, ki Adam u Adam ali den Nefesh u Guf. Der Mensch ist Mensch, weil er sowohl Seele als Körper hat. Vezehu ha-Shekel ha-Shalem. Das ist der ganze Shekel. Ja, die Seele ist ein halber Shekel, der Körper ist ein halber Shekel. Gut. Dann geht er weiter in Einzelheiten. Ein Shekel war 20 Gerah. Das ist ein anderes Maß. 10 Gerah ist entsprechend ein halbes Schekel. Und sagte, zählt sie auf, 10 Dinge, die wir beim Körper finden, bei der Seele und Sehnen haben und so weiter. Also er zählt sie auf und so kommt er auf 10 Qualitäten je. Und uns gibt also 10 Dinge, die Gott uns gegeben hat, jeweils auf jeder der beiden Ebenen. Und so kommt es, dass diese zwei Pflichtspenden von einem halben Schekel je, also je 10 Gerah, die Verzeihung für Seele und für Körper bringen. Und selbstverständlich, was ist dann mit der dritten Truma? Die ist dort, wo wir unterschiedlich spenden können, weil unterschiedlich zur Herstellung des Engels kontribuiert wurde, beigetragen wurde. Und dann ist die Frage natürlich, wenn wir zwei Hebespenden haben, die beide für einen halben Shekel sind, welches bringt die Verzeihung für die Seele und welches bringt die Verzeihung für den Körper? Eine gute Frage, ja? Auch da hat Maharal einen Vorschlag. Wir nehmen die Korbanot waren dafür bedacht, die Korbanot, die wir in Betamidash gebracht haben, um für die Seelen Verzeihung zu bringen. So heißt es auch im Abschnitt Kitisa, Lechaper al Nafshotechem. Es steht ja ausdrücklich. Man muss es nicht der Maharal erfindet das. Es steht ausdrücklich. Es bringt die Verzeihung für die Seele. Ja? Und was hat man mit dem anderen halben Shekel gemacht? Die Adanim habe ich erwähnt. Ja, Adanim waren diese aus Silber gemachte Schuhe für die stehende Zedernholzbretter. Mimachazita Shekel nasu Adanim. Veyadua ki Adanim hem bet kibul shebo yom di makrashim. Die Adanim war ja ein Empfänger, ein Empfängschuh für die Zedernholzbretter. Wenn wir so da binyan, das ist ja das Fundament, das Gebäude. Fundament, Gebäude, physisch, Körper, stimmt? Der Vergleich ist relativ einfach. Okay? Und so kommt es, dass wir sogar identifizieren können, welche der drei Trumot für was ist. Und ich habe schon erwähnt, zweimal erwähnt, aber ich zeige es hier. Vaya Truma Hashlishit Neged HaMamon, die dritte Hebespende, die hier das Hauptthema der Parasha ist, das ist für das Geld, das die Menschen gespendet haben, um das goldene Kalb überhaupt herzustellen. Ja? Und Otabil war den Aschewebnadam, nur das ist anders von Mensch zu Mensch. Ja? Sonst sind wir alle eigentlich gleich. Aber beim Geld ist es, gibt der eine hat mehr, der andere weniger und deshalb soll man für die Verzeihung dieser Sünde diese Spende bringen. Gut. Der Maharal hat noch viel mehr zu sagen, aber ich glaube, es ist schon eine ganze Menge. Und was soll ich sagen? Wir leben in einer Zeit, in der wir sehr ungern Schulden mittragen. Wie heißt das? Habe ich das nicht letzte Woche erzählt? Dann habe ich immer zu Shabbat beim Shur erzählt. Ein Ire kommt in eine Bar und bestellt ein Bier. Der Barmann gibt ihm das Bier und fängt an zu trinken und plötzlich nimmt er das Maß Bier und er schmeißt es auf den Barmann und der Barmann ist da entsetzt und der Ire entschuldigt sich 100 Mal und sagt, tut mir schrecklich leid, ich habe das nicht tun wollen, ich leide von einer impulsiven Aufregung, manchmal kann ich mich nicht kontrollieren und ich wäre einfach cholerisch so. Und es ist leider eine Krankheit, ich habe das, ja, tut mir leid. Na gut, okay, der Barmann verzeiht ihm und dann bestellt er sich noch ein Bier. Und plötzlich nimmt er das Maß und schmeißt es auf den Barmann und entschuldigt sich bitte wieder. Dem Barmann ist das nicht so angenehm, aber er verzeiht ihm. Dann geht er nach Hause, nächsten Tag kommt der Ire wieder und er bestellt ein Maß Bier. Und trinkt es halbwegs aus. Und plötzlich kann er sich nicht zurückhalten. Er schmeißt das Maßbier auf den Barmann. Und der Barmann fährt langsam an besorgt. Und der Irre, der entschuldigt sich und entschuldigt sich und entschuldigt sich. Und der Barmann verzeiht ihm. Als er am dritten Tag kommt und die Sache sich nochmals vortut, sagt ihm der Barmann, hör mal, es tut mir schrecklich leid. Ich meine, ich habe Mitgefühl mit dir, aber so kann das nicht gehen. Wenn du weiterhin in dieser Bar besuchen möchtest, dann musst du Therapie du musst einen Therapeuten finden. Du musst eine Therapie machen. Wenn du es absolvierst, dann kannst du zurückkommen. Er verschwindet für ein paar Monate, nach ein paar Monaten kommt er zurück. Er ist so gewaltig zufrieden, sagt: Weißt du, danke für deinen Tipp, ich habe die Therapie gemacht, herrlich. Und er bestellt sich ein Bier und der Barmann gibt ihm das Maß Bier. Dann fängt er an zu trinken und plötzlich kann er sich nicht zurückhalten. Er nimmt das Maß Bier und schmeißt es auf den Barmann. Und der Barmann kann sich nicht glauben. Ich sagte, du hast eine Therapie gemacht. Sagte, ja, ich habe gelernt, jetzt mich nicht mehr davor zu schämen. Das ist ein bisschen unsere Generation. Ja, wir wollen uns unwohl fühlen. Aber sie haben eine Wirkung. Und deshalb ist es wichtig zu versuchen, um Sühne zu erwirken. Zu versuchen, um wieder gut zu machen. Und dazu hilft uns die Topologie des Maharals nachzudenken, dass die Sünden nicht immer nur auf eine Ebene gemacht werden. Die gleiche Handlung kann eine Wirkung in verschiedenen Dimensionen haben. Und wir wollen in allen Dimensionen wieder gut machen. Das fängt damit an, dass wir Werkzeuge haben, um unsere eigenen Handlungen zu analysieren. Und genau das gibt uns der Maharal. Die Idee, dass wir unsere Taten überprüfen, aber auch unsere Gedanken und auch, was wir verursachen. Das sind die drei Dimensionen, die von Maharal hier hervorgehoben wurden. Also, es heißt, Adam en tzadik ba'aretz asher yaseh tov v'lo yechta, der perfekte Mensch existiert nicht. Ja? Und wir machen alle Fehler, aber bete diesmal nicht zwingend vor Gott, sondern vor uns selbst, dass wir den Mut haben, um unsere Fehler anzuerkennen, zu analysieren und daraus zu lernen, damit wir daraus wachsen. Und dann heißt es, wenn der Mensch Tschuwa macht, seine Sünden werden ihm als unabsichtlich angerechnet und die unabsichtlichen Sünden werden ihm sogar als Verdiensten angerechnet. Man kann die Fehler der Vergangenheit richtig umwandeln, ja, und daraus lernen und wachsen. Und wachsen ist doch, was Sie jeden Tag tun wollen. Hatzlacha Rabbah.